Liebe Geschwister, wir treten wieder ein in die Geschichte von Josef. Josef steht zum Verkauf. Halbnackt steht er dort in Ägypten auf dem Markt der vollen Sonne, während Kauflustige vorbeiziehen und die Ware begucken, die die gerade angekommene ismaelitische Karawane mitgebracht hat. Worauf achtet man, wenn man einen Sklaven kauft? Wenn man einen Träger sucht, dann achtet man auf seine Beine, auf seine Arme, auf seine Schultern. Potiphar, der Oberste von Pharaos Palastwache, der sucht allerdings einen Haussklaven. Der schaut auf die Hände, auf die Augen, auf den Hals. Fragt, woher habt ihr den? Aus Kanaan, verehrter Herr, das ist kein gewöhnlicher Sklave, ich schwöre es. Was soll der kosten? Ah ja, okay, ich nehme ihn mit. Hat wahrscheinlich länger gedauert, die Verhandlung. Mit dieser Rückblende beginnt der zweite große Abschnitt in der Geschichte von Josef. Erstes Buch Mose, Kapitel 39, Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hingeführt hatten. Wie es dazu kam, hatten wir vor 4 Wochen gehört und hatten gefragt, wo ist jetzt Gott in dieser Geschichte? Und festgestellt, über lange Strecken ist nichts von Gott gesagt. Diese Geschichte ist von unten erzählt. Da läuft nicht ständig so ein kleines Fenster mit, in dem Gott zu sehen ist, was er vorhat, was er tut, was er einfädelt, sodass uns all diese Irrungen und Wirrungen von vornherein verständlich sind, weil wir ja wissen, worauf es hinauslaufen soll. Und dann ist das, was passiert, sinnvoll und geordnet und zielführend. Aber dieses Gottfensterchen fehlt in der Geschichte. Der Himmel ist da, aber von unten ist er für uns undurchsichtig. So wie in unserem Leben auch. Da ist auch nicht rechts unten immer das Gottfensterchen, das immer alles übersetzt und erklärt, wie die Gebärdendolmetscher in manchen Sendungen, das uns immer den verborgenen und langfristigen Sinn enthüllt. Der Himmel ist da, aber wir sind unten und von da ist er für uns undurchsichtig. Manchmal gibt es eine Ausnahme. Die Wolkendecke kriegt eine dünne Stelle und wir sehen kurz, was drüber ist. Uns wird ein Blick geschenkt in eine große Welt über unserer kleinen Welt, über eine Welt, die wir gewöhnlich nicht direkt wahrnehmen können. Das sind Ausnahmen. Und die gibt es in der Josef-Geschichte auch, wenn auch selten. Im Wesentlichen 2, einmal ganz am Ende und einmal am Anfang des Teils der Geschichte, die ja heute beginnt, also in unserem heutigen Text. Da zieht der Erzähler mal kurz den Vorhang zur Seite und sagt uns, wo Gott ist in dieser Geschichte von Josef. Vers 2. Der Herr aber war mit Josef, dass er ein Mann des Gelingens wurde. Und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Jahwe, der Herr, war mit Josef. Steht hier. Daran lag es wohl, dass ihn auf dem Sklavenmarkt nicht einer für die Arbeit auf dem Feld oder im Steinbruch gekauft hatte. Dort hätte er eine ziemlich kurze Lebenserwartung gehabt. Aber es kam anders. Der Herr war mit Josef. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Eine Auswirkung, die das bei Josef hat, die nennt uns der Erzähler ausdrücklich. Der Herr aber war mit Josef, dass er ein Mann des Gelingens wurde. Ein Mann des Gelingens, ein Mensch, dem gelingt, was er anfasst, dem alles glückt. Und das fällt auf mit der Zeit. Vers 3. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm ist und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Dieser neue Sklave aus Kanaan, was der anpackt, das funktioniert, das läuft. Der hat Erfolg. Das ist ja unter Christen manchmal etwas anrüchig. Mit dem Erfolg, dass du so zwischen Daumen und Zeigefinger ein bisschen weiter weggehalten oder muss zumindest anders genannt werden. Aber der Erzähler hier, der hat solche Berührungsängste nicht. Er sagt, ja, Josef hat Erfolg und dieser Erfolg kommt daher, dass Gott mit ihm ist. Das ist kein einfaches Ist gleich und das funktioniert schon gar nicht in beide Richtungen, dass man sagen kann, ja, da hat jemand Erfolg, also ist Gott mit ihm und jemand hat keinen Erfolg, also ist wohl irgendwas mit Gott nicht in Ordnung. So funktioniert das nicht. Das ist schon klar. Das wird auch in der Geschichte von Josef deutlich genug. Der wird ja Tiefen erleben, gerade weil er sich an Gott hält. Aber das gibt es hier, das wird ganz ohne Berührungsängste gesagt. Der Herr war mit Josef und aus dieser einfachen Feststellung entsteht eine positive Kettenreaktion. Und die zeichnet der Erzähler Schritt für Schritt nach. Sein Herr sah es, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Kein Neid, keine Verunsicherung, das kann ja auch passieren, wenn wir jemanden beobachten, der Erfolg hat. Sein Chef hat sich einfach gefreut, er hat diesen neuen Untergebenen geschätzt, gemocht, hat eine Zuneigung für ihn entwickelt. Er sieht ihn jetzt mit anderen Augen. Und der nächste Schritt, er macht ihn zu seinem persönlichen Assistenten. Er darf unmittelbar ihn bedienen. Sehr ungewöhnlich nach so kurzer Zeit. Und es ist ja auch einfach erstaunlich, was er dem Jungen auch aufträgt. Der schafft es. 2 goldene Hände hat er, einen guten Verstand, kann gut mit Menschen. Und nach einiger Zeit unternimmt Potiphar nichts mehr, ohne vorher Josef zu fragen, was er davon hält. Und es endet damit, dass er all seinen Besitz Josef anvertraut. Alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und der nächste Schritt, Vers 5, und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Das war offenbar eine gute Entscheidung, dem neuen Sklaven so große Verantwortung zu übertragen. Zu Hause, auf dem Feld, alles läuft wie am Schnürchen. Es wird gesungen, es wird gelacht, jeder erledigt fröhlich seine Arbeit und mit Erfolg. Segen, das ist also nicht etwas, was einer für sich hat und was auch dort bleibt. Segen hat eine Kraft, die dafür sorgt, dass er sich ausbreitet, dass er weiterwirkt. Wo ein Gesegneter ist, verbreitet sich Segen. So war es schon bei Josefs Vater Jakob, als er bei seinem Schwiegervater Laban arbeitete. Der hat das auch erlebt. Segen breitet sich aus. Und der Erzähler sagt ja nicht, Gott war mit dem Ägypter, mit Potiphar. Das Mitsein Gottes ist etwas Persönliches. Das setzt eine persönliche Wechselbeziehung voraus. Die hat Gott mit Josef, mit Potiphar nicht. Aber Segen, der greift über diese unmittelbare Beziehung hinaus. Auch das Haus, auch die Tiere, alles Geschaffene kann gesegnet werden. Und für den Erzähler ist es selbstverständlich, dass der Segen von einem, mit dem der Herr ist, dass der überströmen kann auf Menschen, die zu einem fremden Volk gehören, die eine andere Religion haben. Der Segen Gottes schließt nicht aus. Der schließt andere nicht aus. Der schließt sie ein. Der ist sozusagen eine ansteckende Gesundheit. Potiphar gibt Josef weitreichende Verantwortung und daraufhin schwappt der Segen Gottes sichtbar hinein in das, was Josef tut. Und die positive Kettenreaktion geht noch weiter. Der nächste Schritt, Vers 6. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef hat nun das vollständige, das rückhaltlose Vertrauen seines Chefs. Der bekommt volle Verfügungsgewalt über seine Angelegenheiten. Der Chef hat auch aufgehört, das zu kontrollieren und zu überprüfen, was Josef macht. Das hat sich als unnötig erwiesen. War alles immer in Ordnung. Er kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß, heißt es. Das heißt nur um seine ganz privaten Angelegenheiten. Um die kümmerte er sich noch selber. Alles andere hat er aus der Hand gegeben. Und das flutscht und ist in guten Händen. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Apropos schön, zu allem Überfluss auch das noch, Vers 6. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Manche haben aber auch alles. Das hatte er sicher von seiner Mutter. Rahel war schön von Gestalt und schön von Aussehen. So heißt es 10 Kapitel früher. Klingt alles so ideal. Denkt man ja manchmal bei Menschen, Mensch, bei denen ist aber alles da, ist aber auch alles ungerecht verteilt. Aber manchmal haben so auch eindeutige positive Dinge negative Nebenwirkungen. Ist ja schön, wenn einer schön ist, wenn auch die Vertreter des anderen Geschlechtes das so finden. Aber es kommt halt immer drauf an, wer das so ist. In diesem Fall ist es die Frau des Chefs. Die hat ihre Augen auf Josef geworfen. So steht es hier, dieser junge Fremde, seine Augen, seine Hände, sein Hals. Frau Potiphar ist verliebt und einsam. Der Oberste, der Geschäftswache, der Palastwache, der ist so oft auf Geschäftsreise. Und mit der Zeit fällt es auf, Potiphars Gattin ist scharf auf Josef. Sie verfolgt ihn mit ihren Blicken, sie führt zweideutige Reden, sie streift ihn im Vorbeigehen. Josef weiß nicht mehr, wie er ihr ausweichen soll. Die Dame des Hauses wird immer deutlicher. Er überlegt schon, wie soll er reagieren? Sage ich was? Aber das ist auch blöd. Das ist zwar eindeutig gemacht, genug, was sie macht, aber nicht sozusagen offiziell eindeutig. Und wenn er was sagt, dann kann sie das empört zurückweisen, nach dem Muster, was für eine Unterstellung aber auch. Aber irgendwann macht sie ihm sehr eindeutig Avancen. Vers 7. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Komm Josef, hast wieder gut gearbeitet, mach nochmal eine Pause, leg dich so ein bisschen zu mir oder auch ein bisschen mehr. Jetzt ist es anders. Jetzt hat sie klar gesagt, was sie will. Jetzt kann er auch klar reagieren. Muss er auch. Er muss ja jetzt reagieren. Und genau das tut er. Vers 8. Er aber weigerte sich. Lesen wir. Das ist nicht selbstverständlich. Josef ist jung. Er ist auch einsam. Lebt Tag für Tag mit dieser Frau unter einem Dach. Sieht sie dauernd und wir liegen vermutlich richtig, wenn wir uns die Frau eines so hohen Beamten ausgesprochen schön und anziehend vorstellen. Und das ist ja noch nicht alles. Josef ist auch abhängig. Gut, sein offizieller Vorgesetzter ist Potiphar, aber selbstverständlich, wenn seine Frau ihm eine Anweisung gibt, muss er die auch befolgen. Es ist ja praktisch ein Befehl und er ist Sklave. Ist er überhaupt verantwortlich dafür, wenn er Befehle befolgt? Und so ist Josef in einer Zwickmühle. Natürlich birgt ein Ehebruch ein großes Risiko. Es kann rauskommen und dann wird es umwerfende Konsequenzen haben. In seiner Heimat steht darauf die Todesstrafe. Das wird bei den Ägyptern auch nicht anders sein. Das wäre dann eine verhängnisvolle Affäre. Aber in diesem Fall ist etwas anders. Da ist das Risiko abzulehnen noch höher. deutlich höher, als wenn er sich darauf einlässt. Also Josef hat durchaus plausible Gründe zu sagen, mir bleibt keine Wahl, ich muss, ob ich will oder nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich. Es wäre zu riskant abzulehnen. Und nichts davon wäre gelogen, stimmt alles. Er aber weigerte sich. Josef sagt, ich habe sehr wohl eine Wahl. Ich muss nicht. Ich muss nicht jedem Befehl Folge leisten. Auch wenn das einen Preis hat. Auch wenn das vielleicht einen hohen Preis hat. Ich bin verantwortlich. Auch wenn es in dem Fall riskant ist, abzulehnen. Dann werde ich dieses Risiko eingehen. Auch wenn die Situation schwierig ist, seine Entscheidung ist einfach, klar, eindeutig. Und nicht verhandelbar. Er verhandelt nicht mit ihr, aber er versucht ihr deutlich zu machen, warum er so reagiert. Und das ist bemerkenswert, wie Josef argumentiert. Er versucht auch, sie nicht zu beschämen. Vers 8. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef sagt, mein Herr hat mir die volle Verfügungsgewalt über alles gegeben. Ein ganz enormes Vertrauen. Und diese Verfügungsgewalt hat eine Grenze, das bist du, seine Frau. Wenn ich diese Grenze überschreite, dann breche ich dieses Vertrauen. Dann verrate ich das. Also seine Argumentation ist nicht begrenzt auf das Sexuelle, auf die Frage Ehebruch. Nicht in dieser Art, die das Sexuelle isoliert von allem anderen und dann so für sich zum Gegenstand von Moral und Unmoral macht, als sei das eine isolierte Provinz im menschlichen Leben. Das macht Josef nicht. Er zeigt, die Entscheidungen, die hier fallen, die reichen ins gesamte Dasein. Die haben Folgen für Beziehungen außerhalb dieses Bereichs. Hier zum Beispiel für seine Beziehung zu seinem Chef, der ihm vertraut. Das kann ich nicht machen, sagt Josef. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Wieso jetzt an Gott? Das ist das siebte Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Die Ehe steht unter Gottes besonderem Schutz. Aber darüber hinaus lässt sich hier konkret zeigen, wieso Josef damit auch an Gott sündigen würde. Wenn Josef mit Potiphars Frau schlafen würde, wäre das ein Bruch des Vertrauens von Potiphar. So hatte er erklärt. Und dieses Vertrauen, dass er das gewonnen hat, das war ja Gottes Geschenk. Der Herr war mit ihm, so dass Josef zu einem Mann des Gelingens wurde, so dass er Gunst fand in den Augen Potiphars. Das war ein Teil der positiven Kettenreaktion, die sich ergeben hatte aus der Tatsache, der Herr war mit Josef. Wenn er das Vertrauen Potiphars missbraucht, dann trifft er damit nicht nur seinen Chef, dann trifft er damit auch Gott, der ihm dieses Vertrauen verschafft hat. Dann vergeht er sich an Gottes Güte mit ihm. Also die Sünde gegen Gott wäre hier nicht die Unkeuschheit, sondern der Bruch des Vertrauens. Und diese Grenze ist von Gott geschützt. Gott wacht über sie. Er schützt und bewahrt darin das Heilsein der Gemeinschaft, den Shalom, den Frieden. Ein Vertrauensbruch an Menschen wäre das, der gleichzeitig auch Gott trifft. Und ich finde das gut, wie Josef das deutlich macht, warum das für ihn schlechthin nicht in Frage kommt. Er hätte es ja auch einfach machen können und sagen, mache ich nicht, weil Gott hat verboten, basta. Wäre auch schon ein gutes Argument, hätte auch gestimmt. Aber er macht deutlich, warum, welchen Schaden das anrichten würde in den Beziehungen, in denen er steht. Er zeigt die menschliche Seite, dass Gottes Gebote nicht solche Basta-Sätze sind, die wir halt hinzunehmen haben, ob wir sie verstehen oder nicht, dass die gut sind für uns, dass die uns schützen, dass die wertvolle Güter schützen, dass die Beziehungen schützen, davor, dass wir sie zerstören. Gott wirbt um unser Verständnis. Und wenn wir die Orientierung, die wir von ihm haben, weitergeben wollen, zum Beispiel an unsere Kinder, an unsere Enkel, dann ist es gut, wenn wir das auch so machen. Auch erklären, warum, welche Folgen das hat, dass Gott uns mit seinen Geboten etwas Gutes tut, dass sein Gebot aus seiner Güte kommt, dass er uns damit davor bewahrt, die Geschenke seiner Güte zu zerbrechen. So wie hier das Vertrauen Potiphas zu Josef. An der Stelle möchte ich anhalten und für heute zwei Linien ausziehen. Die erste Linie: Josef ist mit einer prickelnden Versuchung konfrontiert, die auch noch besonders schwierig abzulehnen ist. Und er hat es geschafft, sich klar und eindeutig zu verhalten. Wie hat er das geschafft? Und was können wir daraus auch für unser Leben mitnehmen? Vier Hilfen aus dem, wie Josef das gemacht hat. Die erste: er trifft für sich eine klare, eindeutige Entscheidung und teilt die auch mit. Er aber weigerte sich. Klingt einfach. Ob es für ihn einfach war, weiß ich nicht. Aber diese klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, anstelle rumzuschwurbeln und vage zu bleiben, mal sehen und hab nicht so ein gutes Gefühl, sondern klar zu sagen, nein, das hat das Ganze für ihn in der Folge viel einfacher gemacht. Das Zweite: er steht zu seiner Verantwortung. Keine Tricks, keine Selbstentmündigung. Er steht dazu: ich habe eine Wahl, ich bin verantwortlich. Ich muss nicht, es passiert nicht einfach. Ich lasse es passieren oder in dem Fall besser nicht. Passiert ja ganz oft, dass Leute sagen, ja, geht ja gar nicht anders, ich muss ja, und das ist ja fast ein Zwang. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man, nein, das ist kein Zwang, ich muss nicht. Es hätte bloß einen Preis, wenn ich mich so oder so entscheide. Und da bleibt Josef klar, vernebelt nichts, steht zu seiner Verantwortung. Auch wenn andere Fäden ziehen, auch wenn er an etwas reingezogen wird, er ist verantwortlich dafür, wie er reagiert, was er tut. Und er steht dazu. Und das Dritte: er vergegenwärtigt sich und in diesem Fall auch der Frau Potiphas die Folgen. Die Folgen für die Beziehungen zu Menschen, die im Moment der Versuchung nicht anwesend sind. In seinem Fall ist das Potiphar, der ihm völlig vertraut. In anderen Fällen ist es vielleicht der eigene Ehepartner oder der Partner des anderen, wenn es um das Thema Ehebruch geht. Bei anderen Versuchungen sind andere betroffen, manchmal auch indirekt. Und Josef holt Potiphar mit ins Bild rein, als ob er dabei stünde und zusieht und zuhört und sagt, das geht nicht. Da wird es ihm viel leichter, Nein zu sagen. Also er vergegenwärtigt sich die Folgen. Und das Vierte: er vergegenwärtigt sich die Folgen im Blick auf Gott. Wie sieht Gott das? Wie wird das meine Beziehung zu Gott betreffen, wenn ich mich darauf einlasse? Und all das hilft ihm, klar und deutlich Nein zu sagen. Vier Hilfen zur Klarheit bei Versuchungen. Die zweite Linie, nochmal zurück an den Anfang, die Sache mit dem Segen. Gott ist mit Josef. Er macht ihn zum Mann des Gelingens. Und der Segen Gottes breitet sich aus in seinem ganzen Lebenskreis. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, was das für eine Umgebung ist. Das sind Fremde, die ihn gegen seinen Willen als Sklaven halten. Das ist Ägypten, das Israel schwer bedrücken wird. Als die Geschichte von Josef erzählt wird, ist das natürlich längst passiert und gegenwärtig. Und trotzdem breitet sich der Segen auf diese Menschen aus. Also, dass der Gott seiner Väter mit ihm ist, das bedeutet nicht, dass Gott gegen die anderen ist. Mit dir ja, aber gegen die anderen, gegen die Heiden. Sondern vielmehr, dass er sie fördert, um Josefs Willen. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und dieses Fördern der Fremden durch Josef wird in der Geschichte noch viel größere Dimensionen annehmen, bis in den politischen Bereich hinein. Also ein ganz wichtiger Grundzug von Segen, wenn es Gottes Segen ist. Wenn Gott für uns ist, ist er deswegen nicht gegen die anderen, sondern durch uns auch für sie. Wie es bei Abraham ausdrücklich gesagt wird in der Berufung Abrahams: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mit dieser biblischen Linie kann man nicht mit Gott im Mund anderen zum Gegner werden. Gott fördert durch seine Leute die Fremden, auch die, die es ihnen schwer machen. Und das gilt auch für uns und das ist eine hocherfreuliche Sache. Fred hat vorhin gesagt, er kann uns zu dem gratulieren, was in dem Lied ist. Das ist auch etwas, zu dem man uns gratulieren kann. Wir sind Träger von Gottes Segen, der diese Kraft hat, der uns zu Menschen des Gelingens macht und der diesen Segen sich ausbreiten lässt in unsere Lebenskreise. Wir sind Träger dieser ansteckenden Gesundheit, die von Gott ausgeht. Und mit jedem Christen, mit jeder Christin kommt etwas von dem in die Welt hinein, wie Gott sie sich gedacht hat. Gelingen, Gesundung, Heilsein, Segen. Und ich lade uns ein, dass wir das wahrnehmen, was Gott schon fließen lässt in unserem Leben und durch uns, wo überall das schon passiert. Manchmal entgeht das ja auch so unserer Aufmerksamkeit. Schön, wenn wir das auch sehen, wenn wir uns dran freuen, dafür danken. Und dass wir uns darauf einstellen, was noch passieren wird, wenn wir dem Raum geben. Wenn wir Gottes Segen empfangen und er sich ausbreitet in unsere Umgebung, dann werden wir, dann sind wir ein Teil von Gottes positiver Kettenreaktion heute. Amen. Und so merken wir immer wieder, dass das nicht bloß alte Geschichten sind, sondern dass sie auch von uns sprechen, von unserem Leben heute, von dem, was in unserem Leben passiert, von dem, was möglich ist und vielleicht noch nicht passiert, aber passieren könnte. Und die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen ist auch unsere Gegenwart. Und das erleben wir auch im Abendmahl. Und deswegen sind wir heute eingeladen wieder an den Tisch des Herrn, um in Brot und Wein zu spüren, dass das Heil Gottes unsere Gegenwart ist. Etwas, in dem wir leben, was wir empfangen und was durch uns weiterfließt. Und das ist etwas Schönes, dafür wollen wir danken. Und ich bitte euch, dass wir aufstehen und für das Brot danken.
Jesus Christus, wir beten dich an und danken dir, dass wir in der Gemeinschaft das Brot brechen dürfen, in der Gewissheit, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir bitten dich aber auch immer wieder um Kraft, in der Gemeinschaft zu bleiben und im Brot brechen. So lange, bis du wiederkommst und wir uns freuen dürfen auf dich. Segne uns. Amen.
Amen. Amen. Wir setzen uns. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und lasst uns gemeinsam sprechen: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, der Leib Christi. Wir wollen danken für den Kelch und stehen wieder dazu auf.
Herr und Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus hergegeben hast für uns menschliche Schuld, die wir immer wieder haben. Und so danken wir dir, Jesus, dass du für alle Menschen am Kreuz gestorben und dein Blut für sie geflossen ist, sodass sie an dich als den Sohn unseres Gottes glauben, auch Geborgenheit haben für ihr Leben, was du uns versprochen hast, wenn wir glauben. Und so wollen wir zum Gedenken, dass du dein Blut vergossen hast, jetzt auch den Wein zu uns nehmen und daran denken, wie schwer es sich getan hat, dass du das alles für uns gemacht hast. Amen.
Amen. Amen. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Blut Christi. Wir sind in Gottes Gegenwart und wir können zu ihm reden, können ihm unsere Anliegen sagen. Und dazu ist jetzt Gelegenheit. Lasst uns gemeinsam beten und unsere Anliegen vor Gott bringen.
Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass du nicht erwartest, dass wir etwas auf die Beine stellen, sondern du hast uns in dem Wort deines Sohnes zugesprochen, als er sagte, siehe, ich mache alles neu. Herr, lass uns dieses Wort ernst nehmen und danach handeln, dass wir dir vertrauen, denn bei dir ist die Kraft, die das bewirkt, wozu wir nicht in der Lage sind. Du willst durch den Heiligen Geist in uns wirken. Und dafür wollen wir dir von Herzen danken, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.
Amen.
Danke, Herr, für die Menschen, die du lieb hast und die sich zu unserer Gemeinde halten, für die, die allein gar nicht mehr weiterkommen. Hilf bitte Irene und ihrer Schwester bei der Pflege der kranken Eltern. Hilf bitte Christa Innemann, dass sie wieder Freude an der Gemeinde findet. Sei bitte bei Elena und ihrer Familie, dass sie nicht gehindert wird, dir nachzufolgen, für dein Wort offen zu sein. Du siehst alle, die dich brauchen, Herr. Führe sie bitte zu dir und hilf, dass wir als Gemeinde ihnen nicht im Wege stehen. Amen.
Amen. Amen.
Und du, Herr, siehst die verworrene Zeit, in der wir leben. Und manchmal befällt uns auch die Angst. Aber du, Herr, gibst immer wieder neue Mut und Kraft für jeden Tag. Und du wirst dich auf deiner Welt annehmen. Herr, auch wenn die Menschen meinen, sie können so viel leisten, es fehlt doch dein Wille. Herr, und es ist gut, wenn du sagst, du wirst auch bald kommen. Amen.
Amen. Amen.
Wir beten gemeinsam und stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und bitte bleibt zum Segen stehen. Die Liebe Gottes erfülle unsere Herzen. Und seine Güte lenke unsere Taten. Sein Wort gebe uns die Richtung an. Sein Erbarmen mache uns barmherzig. Seine Güte mache uns gütig. Seine Liebe lehre uns, Liebe zu üben. So segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.